Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Veltin.
In der DDR, das damalige Staatsoberhaupt Walter Ulbricht hatte nicht nur Kirchen gesprengt und abreißen lassen, der hat auch natürlich das öffentliche Leben von christlichen Elementen befreit, auch von christlichen Feiertagen, wie zum Beispiel dem Himmelfahrtstag. Und für die ostdeutschen Christen war das alles eine schwierige Situation, aber die haben das überstanden und die haben auch ihren eigenen Humor entwickelt. Und sie haben sich damals erzählt, sie haben sich vorgestellt, der Walter Ulbricht wäre gestorben. Und der kam aber nicht in den Himmel. Er kam im Himmel nicht an. Und dann saßen im Himmel so Leute wie Karl Marx und Friedrich Engels und Lenin, keine Ahnung, wie die da hingekommen sind, aber die waren nun im Himmel und warteten auf ihren Genossen Ulbricht. Und dann hat sich dann irgendeiner ein Herz gefasst und geht dann zum Petrus und fragt, der Ulbricht ist doch gestorben, wo bleibt er denn? Und dann hat der Petrus gesagt, der Ulbricht, der hat die Himmelfahrt abgeschafft, jetzt muss er laufen. Jetzt muss er laufen. Ja, also das Thema ist damit vorgegeben, es geht also heute um die Himmelfahrt, es geht um den Himmel. Ich habe das Thema überschrieben mit himmlische Aussichten. Meine Frau und ich, wir kommen ja beide aus Köln und ich selber wohnte während Schule und Studium am Stadtrand von Köln und da grenzte der internationale Flughafen Köln-Bonn so an dieses Wohngebiet, wo wir lebten. Man hörte nicht viel, weil die Maschinen immer in eine andere Richtung flogen, aber zu diesem Flugplatz gehörte ein militärischer Teil. Und dort landeten dann die Staatsgäste, die damals nicht nach Berlin flogen oder fuhren, sondern nach Bonn. Und das war immer spannend. Also muss ich mir vorstellen, Anni, 300 Meter von meinem Zimmer entfernt fährt die Queen vorbei. Sowas zum Beispiel. Das ist nicht gut. Der Papst, da wurden Straßen gesperrt, der Papst fuhr da vorbei. Ja? Also manchmal wurden sie auch mit Hubschraubern geflogen. Also eine sehr spannende Geschichte so für die Leute, die dort vor Ort gewohnt haben. Und 1978 war Leonid Brezhnev Gast in Deutschland und er kam an einem Donnerstag, wurde dann abgeholt am Flughafen, fuhr weiter zum Höflichkeitsbesuch zum Bundespräsidenten und Brezhnev sah nun, dass an den Straßen die Leute standen und guckten oder winkten oder was auch immer und er fragte dann über den Dolmetscher, den Herrn Genscher, den Außenminister, der ihn abgeholt hat, was sind das für Leute? Sind die extra zu meinen Ehren dorthin gestellt worden? Das kannte er so als jemand aus einem totalitären Regime. Wusste man, solche Leute kann man auch dahin stellen und die winken dann, die kriegen Fähnchen und werden dann befohlen zu grüßen. Und dann hat Genscher durch den Dolmetscher sagen lassen, nein, heute ist in Deutschland Feiertag, die haben frei. Und hat Brezhnev zurückgefragt, mitten in der Woche, im Mai, was soll das für ein Feiertag sein? Und hat der Genscher dem Dolmetscher gesagt, was das für ein Feiertag ist. Und der Dolmetscher hat dann auf Russisch dem Brezhnev gesagt, die Deutschen feiern heute den Gedenktag der Weltraumfahrt. So, was ich jetzt nicht weiß, war das ein Übersetzungsfehler oder war es ein Missverständnis? Jedenfalls, diese Ideologie, die passte zu Brezhnev. Einer seiner Vorgänger, Khrushchev, der hatte den ersten Menschen ins All geschickt, Juri Gagarin. Und der kam zurück und er sagte, beziehungsweise man liest ihn sagen, ich bin in den Weltraum geflogen, Gott habe ich nicht gesehen. Im Glaubensbekenntnis, was wir eben gesprochen haben, bekennen wir unseren Glauben an den himmlischen Vater, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist, aber auch an das Leben nach dem Tod, das ewige Leben und den Himmel. Das verbindet uns mit vielen, vielen Christen. Und das soll unser Thema heute sein, ein schönes Thema, wie ich finde, himmlische Aussichten. Nun ist dieser Glaube an ein Leben nach dem Tod ein verbindendes Element unter vielen Christen, ein gemeinsamer Nenner sozusagen. Aber wenn es um konkrete Vorstellungen geht, wie sieht es im Himmel aus, wie lebt man dort, dann kursieren sehr merkwürdige Bilder. Und zwar so, dass einem dann das auch nicht besonders attraktiv erscheint, in den Himmel zu kommen. So am bekanntesten ist ja diese bayerische dieser bayerische Comic, wo so ein Mann auf einer Wolke sitzt und Luja singt, ne? Also das, ja, oder das Bild von dem alten Mann mit Bart. Das sind ja noch die bekannteren Bilder. Aber auch sonst kursieren Bilder vom Himmel, so dass es für uns nicht schön erscheint, dass wir dort die längste Zeit unseres Lebens sozusagen verbringen sollen. Woher die Vorstellungen kommen, das weiß ich nicht. Jedenfalls kommen sie nicht aus der Bibel und sie kommen auch nicht von Gott. Jedenfalls sind es keine himmlischen Aussichten. Nun haben wir den Vorteil, dass wir Jesus kennen. Er ist unser Herr, er ist unser Bruder, er war im Himmel, er kam zu uns und er kann authentisch sagen, wie es dort ist. Er sagt, dass es dort sehr schön ist. Er sagt, dass in der Nähe Gottes nichts Böses sein wird. Und seine Jünger, die sich Gedanken machen über seinen Weggang und wie es weitergehen soll nach seinem Tod und so, die haben ja viele Fragen. Wir haben das vorhin auch im Johannesevangelium gehört. Und ich lese noch mal ein paar Verse aus Johannes 14. Jesus sagt, seid ohne Sorge und habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut mir. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Das sagt Jesus über den Platz, den wir eines Tages nach unserem irdischen Sterben einnehmen werden. Und jetzt hören wir einmal, was die Bibel uns über die Zeit nach dem Tod sagt, über die Ewigkeit, über den Himmel. Es wird eine Zeit sein, sagt die Bibel, da kommen wir aus der Enge dieses irdischen Lebens in die Weite des Himmels. Es wird sein, das Ende von Leid, das Ende von Schmerzen, das Ende von Sünde, von Krankheit. Es wird uns an nichts fehlen. Gott wird alle unsere Tränen abwischen. Menschen aus vielen Jahrhunderten werden sich treffen. Eine große Anzahl. Und trotzdem wird jeder namentlich bekannt sein, namentlich genannt werden. Jeder hält seinen persönlichen Platz beim großen Abendmahl, beim großen Festessen. Wenn du zu Jesus gehörst, bekommst du von Jesus, und das ist jetzt ein Zitat, deine persönliche Wohnung. Und diese Wohnung, dieser neue Lebensraum, der wird so persönlich für dich gestaltet sein, dass du denkst, der ist ja für mich gemacht. C.S. Lewis, den kennt ihr wahrscheinlich von Perelanda und Narnia-Geschichten, der hat einmal gesagt, dein Platz im Himmel wird aussehen, als sei er für dich gemacht. Für dich allein, weil du für ihn gemacht worden bist. So wie Stich für eine Hand, ein handgefertigter Handschuh. Ganz persönlich. Im Himmel wird unsere tiefste Sehnsucht gestillt. Paulus sagt, alles, was hier auf der Erde, was wir hier an Leid und an Ärger haben, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir in der Ewigkeit haben werden. Und an anderer Stelle sagt er im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 23, manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein. Gibt es etwas Besseres? Wenn das alles stimmen würde, was ich bisher referiert habe, ja, dann gibt es vermutlich kaum ein aufregenderes Thema. Wir wollen auf jeden Fall dabei sein. Das sind wirklich himmlische Aussichten. Ich stelle mir das immer so vor, dass ich hier auf der Erde lebe, dass ich sterbe und dass ich im Himmel quasi weiterlebe, aber dass das nicht so ein zweites Leben ist, sondern wenn man das als Zeitstrahl sich anschaut, dann ist das, ich lebe einen Millimeter sozusagen auf der Erde und der Zeitstrahl, der dann sich anschließt, ist die Zeiten der Ewigkeit. Aber es ist ein Leben. So stelle ich mir das vor. Diese schönen, diese tollen Aussichten auf den Himmel, die ich gerade so auch ein bisschen augenzwinkernd erzählt habe, die spielen, wenn man ehrlich ist, im Alltag für uns bei vielen keine so große Rolle. Das muss man, glaube ich, ehrlich zugeben. Warum? Weil wir den ganzen Tag unterwegs sind. Egal ob Schüler, Schülerinnen, Studenten, Arbeitnehmer, Rentner, egal. Jeder hat den ganzen Tag was zu tun. Jeder ist den ganzen Tag unterwegs. Jeder ist den ganzen Tag mit seinem Leben beschäftigt, mit Überleben beschäftigt. Und ich musste dabei an die Raupen denken, die jetzt demnächst wieder unterwegs sind. Die sind ja auch so, ne? Die laufen den ganzen Tag rum, die fressen und schlafen und laufen weiter und suchen wieder Nahrung, den ganzen Tag unterwegs, ja? Und haben eigentlich keine wirklich guten Aussichten. Das ist kein schönes Leben. Tatsächlich haben diese Raupen ja fantastische Aussichten, wenn sie nämlich als Schmetterling mal sozusagen durch die Lüfte fliegen und das genießen können. Der Heinrich Böll hat mal gesagt, wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben. Froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller. Der Tod ist nicht das Letzte. Der Schmetterling ist das Symbol der Verwandlung, Sinnbild der Auferstehung. Das Leben endet nicht, es wird verändert. Der Schmetterling erinnert uns daran, dass wir auf dieser Erde nicht ganz zu Hause sind. Wenn die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind, sie würden ganz anders leben. Eine Geschichte muss ich euch noch erzählen. Die ist tatsächlich nie wirklich passiert, aber sie trifft einen ganz wichtigen Punkt. Und zwar geht es um ein älteres Ehepaar, Hedwig und Friedrich, die als Christen treu gelebt haben. Haben sehr früh ihre Ehe begonnen, treu miteinander gelebt, sind zusammen alt geworden. Und die Hedwig, die guckt immer so ein bisschen auf die gesunde Ernährung, gell? So. Nicht so viel Fleisch und nicht so viel Bier und nicht so viel Schnuckelsachen. So. Und das war auch sehr gut, weil damit lebten die beiden auch nicht nur lange, sie lebten auch sehr gesund. Und Gott schenkte ihnen das, dass sie auch gemeinsam sterben durften. Das ist ja für Ehepaare eine Gnade, wenn sie gemeinsam heimgehen. Ja, und jetzt kamen die beiden also in den Himmel. Und das hat den Friedrich ein bisschen überrascht, denn die Ernährungsvorschriften seiner Frau, die spielten in dem Himmel jetzt nicht mehr diese tragende Rolle wie auf der Erde. Also ob das jetzt fettig war oder nicht, ob das Fleisch oder das spielte keine Rolle. Und er konnte das einfach genießen. Das fand er auch sehr schön. Und dann setzte bei ihm aber so ein Nachdenken ein. Und irgendwann rutschte ihm so ein Schimpfwort raus, wobei ich nicht weiß, ob er im Himmel schimpfen wird. Jedenfalls sagte er, Mensch, Hedwig, sagt er, du und deine gesunde Ernährung. All das hier im Himmel, das hätten wir 20 Jahre vorher haben können. Das ist eine Anekdote. Das ist natürlich nicht wirklich passiert. Aber da steckt eine Wahrheit drin. Nämlich, wir leben in einer großen Spannung. Wenn wir hier auf der Erde sind und das Leben so anstrengend ist, wenn wir es als Zumutung sogar empfinden, warum sollen wir uns nicht viel, viel mehr nach der Ewigkeit sehen und alles dran setzen, so möglichst bald dorthin zu kommen. Aufgeben, resignieren, das Leben wegwerfen. Das ist eine große Spannung. Ich hatte mal die Gelegenheit, ich sollte mal bei einem Himmelfahrtsgottesdienst in einer Therapieeinrichtung über das Thema sprechen, so ähnlich wie heute. Und habe das auch so ähnlich angelegt wie heute. Und der Leiter, der hat später zu mir gesagt, dass ich das Thema Himmel und wie schön es im Himmel ist, zu stark betont hätte. Denn, sagt er, hier saßen welche, die sind selbstmordgefährdet. Ja? Und das hat er durchaus ernst gemeint. Also das ist eine echte Spannung. Das Leben hier auf der Erde ist streckenweise nicht sehr schön. Man steht unter Druck. Es gibt Krankheiten, es gibt Unvollkommenheiten, es gibt Sünde, die aktiv ist. Es gibt so vieles, was nicht schön auf dieser Erde ist. Und trotzdem ist es ja Teil von diesem Leben. Um nochmal bei dem Bild zu bleiben, mit der Linie, es fängt an, ein ganz kleiner Abschnitt unseres Lebens wird hier auf der Erde sein und endet in einem Zeitstrahl, der, wie die Schüler wissen, ein Strahl hört ja nie auf, das ist die Ewigkeit, es geht immer weiter. Und trotzdem leben wir ja hier in diesem kleinen, begrenzten zeitlichen Rahmen und stehen unter Umständen unter großem Druck. Wie kriegen wir das zusammen? Wie passt das? Da habe ich lange drüber gebrütet und mir ist ein Bild eingefallen. Und zwar, stellt euch mal vor, das sind Eltern, die haben ein Kind bekommen und das Kind ist jetzt geboren und die würden jetzt sagen, ja, wir haben jetzt ein Kind bekommen, aber es ist schon ziemlich traurig, weil das Kind kann gar nichts. Das spricht nicht, das kann nicht gehen, geschweige denn irgendwie sich hinsetzen. Wenn wir fragen, kriegen wir keine Antwort, brabbel, ja. Wir verstehen es nicht, von den hygienischen Problemen ganz zu schweigen. Versteht ihr? das spielt später keine Rolle mehr. Später wird jeder sagen, das war Teil der Entwicklung. Dieser holprige Start spielt keine Rolle. Und auch ich würde mich nie beschweren, dass mein Beginn des Lebens holprig war. Ich konnte dies nicht, ich war zu jedem nicht in der Lage, ich musste dies und jenes lernen. Hätte man sich nicht um mich gekümmert, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Aber es ist überstanden, es hat seine Zeit gehabt und es hat sogar seinen Sinn gehabt. So erkläre ich mir ein bisschen diesen Zusammenhang der Spannung dieses etwas doch manchmal schwierigen Lebens auf der Erde und dessen, was dann auf uns zukommt. Noch ein zweiter Gedanke, und da möchte ich den Jürgen Werth mit einem Lied zitieren. Er sagt, vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, ist kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt so, wie du es gerade tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Damit komme ich schon fast zum Schluss. Aber ich möchte heute Morgen noch einmal drei Gruppen von Menschen ansprechen. Das sind einmal die Menschen, die sich Christen nennen, die Christen sind, die mit Jesus leben. Das Reich Gottes hat in euch angefangen und wird sich fortsetzen. Der amerikanische Evangelist Moody hat, als er älter wurde, mal gesagt, ihr werdet bald in der Zeitung lesen, dass ich tot bin. Glaubt keine Sekunde daran. Ich werde lebendiger sein als je zuvor. Mit so einer Einstellung gehen Christen in die Ewigkeit. Eine zweite Gruppe von Menschen, Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Menschen, die vielleicht bewusst gegen Gott leben. Ein Thema, das ich jetzt nicht so gerne anspreche, aber es gehört dazu. Ich hatte mal in Religion, in der Schule, ich bin ja Lehrer, das Thema Hölle, das wurde thematisiert. Und einer von den Realschülern sagte zu mir, Sie glauben doch nicht allen Ernstes an eine Hölle. Und da habe ich gesagt, also wenn ich mich in der Welt umschaue, also zunächst mal glaube ich auf jeden Fall, dass es eine Hölle auf Erden gibt. Das ist mir vollkommen klar. Und dann ist der Schritt zu einer anderen Hölle auch nicht weit. Im Himmel wie in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Ein Mensch, der mit Gott nichts zu tun haben will, muss nicht erwarten, im Himmel zu landen. Wer ein Leben ohne Gott möchte, der wird es erleben. Wie sieht die Hölle aus? Dichter von Weltruhm haben sich versucht, die Hölle vorzustellen. Dostojewski beschreibt sie als einen eiskalten Ort. Dante schreibt, wer hier eintritt, muss jede Hoffnung fahren lassen. Für die biblische Sicht ist die Hölle der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Die Zeit unserer Entscheidung ist jetzt zu unseren Lebzeiten. Und noch eine dritte Gruppe von Menschen möchte ich ansprechen. Das sind Menschen, die an Gott glauben und die sich für ihn entschieden haben, aber die keine hohe Meinung von sich haben. Die wissen, wie viel in ihrem Leben schiefläuft und wie viel tatsächlich fehlt und was sie alles falsch machen, was noch immer falsch läuft. Von Jesus liest man in der Bibel, dass er der Kopf ist und wir sind seine Glieder, wir sind die Körperteile. Er ist mit uns verbunden wie ein Kopf mit einem Leib. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, Jesus, er ist ja auferstanden, er ist im Himmel. Und wir sind so untrennbar mit ihm verbunden, dass er uns automatisch mitzieht, wie bei einer Geburt, wenn das Köpfchen das Licht der Welt erblickt und alles andere quasi automatisch nachkommt. Das Einzige, was wir machen müssen, ist festhalten. Zum Schluss möchte ich noch mal etwas von Martin Luther zitieren. Mir, Luther, ist es bisher wegen angeborener Schwachheit und Bosheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergibt, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich, was soll's, ich starb auch vor ihnen, lass ihn durchschlupfen, das soll mein Glaube sein. Amen.